Breitband Topic.
Ja, 2 Jahre ist es her, da habe ich einen Beamer bekommen zu Weihnachten, Markus. Das ist ziemlich cool, ja. Kinoerlebnis zu Hause. Problem aber, seitdem ich dann einen großen Fernseher dazu bekommen habe, steht der Beamer rum. Könnte man also verleihen, zum Beispiel ja auch gegen Geld.
Nee, auf gar keinen Fall. Beamer würde ich niemals verleihen, weil das ist ein empfindliches technisches Gerät. Ich brauche das wirklich, das kann ich nicht aus der Hand geben. Was ich aber allerdings manchmal denke, ist, ich fahre im Sommer sehr viel Motorrad und das Auto steht da rum, dachte ich so, vielleicht will das ja irgendjemand anders dann leihen für die Zeit. Da könnte man noch ein bisschen Steuern sparen oder so.
Würde ich nie machen.
Warum?
Emotional. Ist meins, will ich nicht, dass das jemand anders hat.
Ach, na gut, also Sie hören schon, was uns angeht, sind wir etwas eigen, was das Teilen angeht, aber es wird geteilt. Wohnungen, Essen, Kleidung oder auch Bohrmaschinen. Diese Art des sogenannten kollaborativen Konsums hat sich längst auch in Deutschland immer weiter durchgesetzt, nach dem Motto, nicht der Besitz eines Gegenstandes ist wichtig, sondern der bloße Zugang dazu. Und das geht durchs Internet natürlich noch einfacher. Heißt dann Share Economy oder auch Ökonomie des Teilens. Und das Time Magazine meint sogar, diese Idee wird unsere Welt verändern. Es gibt auch Wissenschaftler, die eine alternative Wirtschaftsstruktur dadurch am Horizont aufgehen sehen. Und mit einem davon reden wir gleich. Vorher aber Matthias Finger mit einigen Beispielen der sogenannten Share Economy.
Eine Bohrmaschine wird durchschnittlich nur 13 Minuten genutzt. In ihrer gesamten Lebensdauer. Was für eine Verschwendung. Michael Echler will die Deutschen zum Teilen bewegen mit seiner Leihbörse leihdirwas.de.
Man muss sich nicht mehr alles kaufen, man kann sich auch von jemand anderem ausleihen. Nur was wir jetzt eben machen, das Ganze ins Internet zu bringen, dass man sich Gegenstände von anderen ausleiht, die man vielleicht auch nicht kennt.
Gegen ein geringes Entgelt. Fast alles kann kollaborativ genutzt werden. Boote, Klamotten, Hüpfburgen. Autosharing und Fahrradverleih werden von Konzernen wie der Deutschen Bahn angeboten. Jeder zweite Deutsche hat Erfahrungen im Umgang mit alternativen Konsumformen. Auch durch Redistribution, also über massenwirksame, webbasierte Tausch-, Verschenk- und Verkaufbörsen.
Egal wann. Und egal wo ich bin, hier bei eBay ist alles wie für mich gemacht.
Aber auch Büros, Gärten und Taxis können gemeinschaftlich genutzt werden. Auf mitfahrgelegenheit.de bieten Autofahrer freie Sitzplätze an. Couchsurfing.org vermittelt kostenlos Schlafmöglichkeiten. Auch Arbeitszeit und Fähigkeiten werden gehandelt. Sushi gegen Französischunterricht beispielsweise.
So how do we say I in French? Je.
Postmaterialistische Wertvorstellungen führen zu einer sozialen Revolution, glaubt Rachel Botsman, Vordenkerin der Share Economy.
Als erstes ist der Glaube an die Gemeinschaft wieder wichtig für uns. Die Begriffe Freund und Nachbar werden neu definiert. Zweitens, die sozialen Netzwerke haben unser Verhalten verändert. Drittens, Umweltschutz ist wichtig. Und viertens, die weltweite Rezession hat die Konsumenten schockiert.
Geschäftsmodelle, die ausschließlich auf individuellem Besitz und Neuerwerb basieren, werden hinterfragt. Stößt unsere Gesellschaft an Wachstumsgrenzen? Neue Anbieter schließen entstehende Lücken und helfen uns beim Teilen, gerne auch gegen Entgelt. Airbnb zum Beispiel. Die Plattform hat über 10 Millionen Privatübernachtungen vermittelt, weltweit, außer in Nordkorea. Mitgründer Brian Chesky.
Sharing.
Das Teilen hat menschliche Stämme 45.000 Jahre lang zusammengehalten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde uns gesagt, gebt Geld aus. Konsum kurbelt die Wirtschaft an. Aus reinem Gutmenschentum werden Airbnb-Unterkünfte auch nicht immer feilgeboten. New Yorker Zimmeranbieter nehmen im Schnitt $21.000 pro Jahr ein, meist an der Steuer vorbei.
Matthias Finger mit einem Bericht aus der Welt des Teilens. Ein Mann, der das wirtschaftliche Potenzial dieses Trends genauer untersucht hat, ist der Volkswirtschaftler Nico Pech. Er ist Professor an der Universität Oldenburg und mit ihm haben wir gestern gesprochen.
Und wir haben ja jetzt schon gehört, bei der Share Economy geht es ein ganz breites Spektrum. Vom Verkauf gebrauchter Gegenstände über private Dienstleistungen bis hin zum Verleihen von Sachen. Unsere erste Frage war deshalb, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es denn da?
Eine große Gemeinsamkeit, die zwischen diesen neuen Formen der Versorgung besteht, liegt darin, dass Produktion neuer Güter erspart wird. Das kann man ja dadurch tun, dass man die Nutzung der Dinge, die schon produziert wurden, intensiviert, das heißt möglichst viele Menschen in den Genuss kommen lässt des Nutzens eines Gutes. Und man kann es dadurch tun, dass man ein Produkt einfach gebraucht verkauft, statt dass ein neues produziert werden muss. Und die dritte Möglichkeit besteht darin, einfach die physische Lebensdauer eines Produktes zu verlängern, indem man ein Gut besonders behutsam benutzt, es instand hält und es auch repariert.
Das sind die Gemeinsamkeiten. Gibt es bei diesen verschiedenen Modellen des Teilens auch Unterschiede?
Ja, selbstverständlich. Es gibt Modelle, in denen das Privateigentum aufgehoben wird. Das heißt, dass sich Menschen zusammentun und eine neue Institution bilden. Man nennt so etwas dann oft Gemeingut oder Kammen oder auch Allmende. Und dann gibt es natürlich auch Modelle, wo einfach das Privateigentum erhalten bleibt. Wenn ich zum Beispiel einen Rasenmäher habe und 5 meiner Freundinnen und Freunde dieses Ding einfach öfters mal leihen, dann ändert sich im Prinzip an dem Eigentum oder an der Institution des Eigentums und der Verfügungsrechte überhaupt nichts.
Jetzt, wenn man das Ganze auf die Spitze treiben würde, könnte man folgendes Beispiel verwenden wollen. Eine Bohrmaschine ist ja, wenn man die kauft, wird die statistisch gesehen nur 13 Minuten genutzt. Das heißt, hier in Berlin kauft ein Mensch eine Bohrmaschine und dann muss das eigentlich niemand anders hier in Berlin mehr machen, weil die wird verliehen. Das ist natürlich unrealistisch. Wo sind denn die Grenzen dieses Modells des Teilens?
In der Ökonomie sprechen wir von sogenannten Transaktionskosten. Das ist der Aufwand, den ich treiben muss, um eine ganz bestimmte ökonomische Transaktion, eine Form des Handels oder auch eine Kontaktaufnahme oder eine Tauschbeziehung durchzuführen bzw. herzustellen. Und es ist klar, dass mit zunehmender Gruppengröße, also mit einer zunehmenden Anzahl von Menschen, die also teilhaben an diesen neuen Versorgungsformen, der Aufwand steigt, Vertrauen herzustellen, Informationen und Transparenz zu generieren, sodass auch nicht sowas wie ein Trittbrettfahrerproblem dabei herauskommt, sodass Leute dann quasi ohne etwas entrichten zu müssen in den Genuss von Dingen kommen, aber diese Dinge vielleicht zerstören oder verunreinigen oder nicht rechtzeitig oder verlässlich zurückgeben und dergleichen mehr. Bei einer kleinen Gruppe ist es so, dass da der Aufwand viel geringer ist, weil da eine Form der, ich sag das mal salopp, sozialen Kontrolle da ist, weil man sich quasi kennt und weil man sofort überschauen kann, wer derjenige ist oder gewesen sein könnte, der oder die vielleicht Regeln verletzt hat. Und das ist genau das Dilemma. Mit zunehmender Gruppengröße steigt die Effizienz. Man braucht also immer weniger Geräte, immer weniger Produktion von Artefakten, um deren Nutzung es ja geht. Aber gleichzeitig eben steigt der Aufwand an Transaktionskosten.
Welche Rolle spielt eigentlich das Internet bei dem Boom der Ökonomie des Teilens? Wird durch solche Plattformen Share Economy erst möglich eigentlich?
Ja, dem würde ich zustimmen, was Sie gerade sagten. Also die digitale Revolution, die in letzter Zeit auch so ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen ist, denken wir an den Bestseller Digitale Demenz, hat offenbar auch ein freundliches Antlitz, weil ganz einfach diese gerade schon von mir ins Feld geführten Transaktionskosten und andere Hindernisse eben durch die Digitalisierung fast minimiert werden und diese Plattformen wie eBay beispielsweise oder auch andere entkommerzialisierte Plattformen dieser Art zeigen ganz einfach, dass man auf diese Weise nicht nur die Suchkosten reduziert, das heißt, es ist mit minimalem zeitlichen und finanziellen Aufwand möglich, die Vielzahl der Menschen ausfindig zu machen, die geeignet wären, gemeinsam etwas zu nutzen oder etwas zu tauschen oder eine andere Form der neuen Versorgung zu gestalten, sondern das Vertrauen lässt sich dadurch auch herstellen. Also ich bin wirklich jetzt nicht der große eBay-Fan, will auch um Gottes Willen keine Werbung für die machen, weil vieles an eBay wirklich nicht lobenswert ist. Aber das von eBay erschaffene Bewertungssystem ist ein Blueprint geworden oder hat gerade gezeigt, dass es über die Digitalisierung möglich ist, Transparenz und damit auch Vertrauen aufzubauen. Und das gibt diesen neuen Formen der Versorgung einen richtigen Schub.
Jetzt gibt es also die einerseits die Gruppengröße, die Sie genannt haben, um dieses Vertrauen aufzubauen, andererseits die Techniken, die Sie gerade gesagt haben, dass man sozusagen also ja Kommentare von anderen Usern liest, die das schon mal benutzt haben. Jetzt ist ja aber bei der Ökonomie des Teilens ist ja so, ich suche etwas und begegne diese Person zum ersten Mal. Gibt es noch andere Mechanismen, die man sich vorstellen kann, wie dieses Vertrauen aufgebaut werden könnte? Oder ist es eher so, dass da bei uns selber ein Wandel stattfinden muss, damit das erfolgreicher wird, dass wir das Vertrauen vielleicht gar nicht mehr so voraussetzen?
Also es ist in der Tat schwierig. Also Vertrauen aus dem Stand heraus aufzubauen. Also eine gute Reputation braucht man schon, wenn man erstmals mit jemandem in Kontakt tritt, der oder die einem vertrauen muss. Und die Reputation, die man digital aufbauen kann, indem man also ein gutes Bewertungsmuster vorweisen kann, ist eine Möglichkeit. Ich meine, es gibt natürlich auch immer Formen von Referenzen, also indem man glaubhaft hinweisen kann auf Dinge, die man vorher schon in seinem Leben gemacht hat und die schlussfolgern lassen, dass jemand vertrauenswürdig ist. Aber in der Tat ist das wirklich ein Problem. Natürlich, ich bin kein Soziologe, aber wenn ich ein solcher wäre, dann würde ich jetzt mal versuchen, über soziale Strukturen zu reden und über so Konstrukte wie zum Beispiel Milieus oder so etwas, nicht? Also gerade im Genossenschaftsbereich oder auch in anderen Segmenten der Ökonomie hat man immer wieder festgestellt, dass allein die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sozialstruktur beispielsweise schon oft bedeutet, dass man jemandem vertraut. Wenn mir also jemand gegenübersteht, der im gewerkschaftlichen Bereich aktiv ist oder der im Naturschutzbereich aktiv ist oder der an einer Waldorfschule lehrt oder der eben an der Deutschen Bank als Angestellter angehört, dann ist damit schon eine gewisse Vorprägung auch manchmal gegeben, die, auch wenn es Klischees sind, dagegen kann ich da nichts tun, aber eine Vorprägung, die mir in gewisser Weise, Vertrauenswürdigkeit suggeriert oder eben nicht suggeriert.
Kann man denn an Daten, die Sie vielleicht auch zur Verfügung haben, schon absehen, ob dieses Share Economy in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen wird oder ob es vielleicht immer so eine Art Nischenlösung, Nischenzusatz bleiben wird?
Ich bin nicht in der Lage, jetzt empirische Daten vorzulegen. Aber wenn wir jetzt mal den Blick heben und einfach mal in die nähere Zukunft schauen und uns die groben Tendenzen der auch europäischen Ökonomie vergegenwärtigen, dann stellen wir fest, dass Finanzkrisen sehr wahrscheinliche Ereignisse sind, weil wir aus den bisherigen Finanzkrisen keine Lehren gezogen, erst recht nicht Konsequenzen in die Wege geleitet haben. Das heißt also, wir werden Schocks und Eruptionen erleben, die unsere Ökonomie und damit auch die soziale Stabilität auf die Probe stellen. Und sich dagegen zu schützen, das heißt die Souveränität aufzubringen, unabhängig zu sein von Markt, Staat oder Geldversorgung oder globaler Ökonomie, das ist ja auch ein Momentum, das hier ganz stark reinspielt. Und dann die Ressourcenfrage. Wir haben Peak Oil erreicht, das heißt die Höchstmenge der irdischen Förderung an sogenanntem konventionellem Öl ist erreicht. Wir haben auch Flächenprobleme, wir haben auch Koltanprobleme, viele seltene Erden fehlen und so weiter. Das heißt, wir werden so oder so erleben, dass unsere Kaufkraft ein Stück weit sinkt und das eben führt uns dazu, nachzudenken, wie wir mit weniger Kaufkraft umgehen können, um eine zivilisierte, freie und auch moderne Gesellschaft zu erhalten. Und da kommen genau diese neuen Formen der Versorgung, über die wir gerade reden, ins Spiel. Und das, finde ich, ist ein Hoffnungsschimmer.
Sagt Nico Pech, Volkswirtschaftler an der Universität Oldenburg. Gleich gehen wir noch mal ins Detail und schauen uns ein paar Neulinge auf dem Markt des Teilens an. Zum Beispiel eine Verleihplattform für alles Mögliche wie Schneebrillen oder auch eine Nachbarschaftsplattform. Da braucht man dann eben nicht mehr beim Nachbarn zu klingeln. Aber damit das auch klappt mit dem virtuellen Verleihen, Verschenken und Tauschen, müssen die Dienste natürlich erstens funktionieren und zweitens müssen die potenziellen Nutzer untereinander vertrauen, also nicht wie bei dir, Markus. Wie das beides klappt, das hat unser Autor Christoph Sterz anhand von 3 brandneuen Plattformen recherchiert.
Philipp Glöckler hat sich angekündigt, ein Startup-Unternehmer aus Hamburg.
Schönen guten Tag.
Und kaum, dass er in der Wohnung ist, hat er bereits ein paar Sachen entdeckt, die zumindest seiner Meinung nach ideal sind für seine virtuelle Verleihplattform Why Own It.
Also zum einen dein Gästebett wäre schon mal super, deine Bücher, ich sehe jetzt keinen Fernseher und keine DVDs, die wären natürlich auch super. Ich weiß nicht, ob du Werkzeug hast. Ich persönlich suche gerade noch eine Schneebrille.
Die Suche nach der Schneebrille und anderen Dingen soll bald auch mithilfe einer Homepage möglich sein. Aktuell können nur Besitzer eines iPhones Why Own It als App benutzen. 10.000 Nutzer seien es zurzeit, sagt Glöckler. Grundsätzlich kommen sämtliche E-Mail- und Facebook-Freunde als Leier und Verleiher in Frage. Und die sollen bald in Scharen zu Why Own It strömen. Zumindest wenn es nach Philipp Glöckler geht.
Mein Ziel ist mal 1 Million zu haben und dann sehen wir weiter. Das ist so die kritische Masse, wo ich glaube, wenn man 1 Million so in Deutschland hat, dann macht das richtig Sinn. Es würde alleine Sinn machen, wenn es eine Firma nutzen würde, weil man dann mit den Arbeitskollegen alles tauschen kann.
Kooperationsplattformen im Internet brauchen also erstmal eines: sehr viele aktive Nutzer. Und sie brauchen noch etwas: Geld. Denn die Idee des gegenseitigen Helfens mag noch so sozial und uneigennützig sein. Irgendwie müssen sich auch Angebote wie Why Own It finanzieren. Trotzdem, Y-Onet will kostenlos bleiben, zumindest für seine einzelnen Nutzer. Auch bei anderen Diensten sucht man andere Wege zur Finanzierung.
Hallo?
Hallo, ich bin ein bisschen früh dran. Ich würde mir gerne das Buch abholen.
Ja, Hinterhaus, erstes OG.
Alles klar, danke.
Ein Altbau im Osten Berlins. Tine hat ein Buch zu verschenken. Sie ist Nutzerin von wir.de, einem Portal, bei dem Nachbarn sich gegenseitig Dinge schenken, leihen oder vermieten können.
Ich kenne nicht alle hier in dem Haus und da fehlt schon dann, glaube ich, was, dass man halt einfach nicht alle kennt und auch nicht weiß, was sie so machen und was, ach, der könnte vielleicht eine Bohrmaschine haben. Weiß man halt nicht, weil es so anonym ist in der Großstadt.
Der Nachbarschaftsgedanke steht im Vordergrund bei wir.de und im Hintergrund steht die Telekom. Denn wir.de ist ein Projekt von Telekom-Mitarbeitern und wird zumindest zurzeit noch komplett von der Firma finanziert. Wir.de steht noch ganz am Anfang. Das Angebot wird erstmal in zwei Berliner Stadtteilen getestet. Ob und wie sich wir.de zu einem eigenständigen Angebot entwickelt, also ohne ein großes Unternehmen im Rücken, ist noch nicht entschieden. Einer der Macher von wir.de, Sergej Savchuk, denkt noch darüber nach, wie sich das Portal in Zukunft finanzieren lassen könnte.
Das ist der typischste Fall, wenn man nach einer Kettensäge sucht, zum Beispiel in der Nachbarschaft, und da gibt es in der Nähe keine, dann ist der nächste Klick von dem Nutzer entweder bei eBay oder bei irgendwelchem Werkstattverleih, der jetzt auch am besten in der Umgebung ist. Und da jetzt diese Werkstattverleih dann auch damit Geld macht, da hoffen wir, dass wir auch da unsere Plattform damit finanzieren können.
Fest steht für Savchuk, dass die Seite für Privatnutzer auch in Zukunft kostenlos sein wird. Bleibt die Frage, ob sich so ein Angebot ohne potenten Geldgeber selbst halten kann. Dass das durchaus geht, das versucht das noch junge Netzwerk foodsharing.de zu beweisen. Wer zum Beispiel zu viel gekocht oder eingekauft hat, der kann mit Hilfe der Seite Lebensmittel an andere Nutzer verschenken. Foodsharing.de hat über Crowdfunding mehr als 11.000 Euro eingesammelt und Gelder bei mehreren Ministerien beantragt. Aber auch Fördergelder gibt es nur dann dauerhaft, wenn das Angebot auch wirklich funktioniert. Also wenn in diesem Fall die Nutzer sich gegenseitig Lebensmittel schenken, die sie selber nicht brauchen. Dafür müssen sie fremden Nutzern erstmal Vertrauen entgegenbringen. Neben der Finanzierung der zweite Knackpunkt beim netzbasierten kooperativen Konsum.
Hallo. Komm rein. Willst du mal meinen Platz nehmen oder willst du gleich wieder los?
Bei Foodsharing-Mitglied Alexandra Dechsel klappt das jedenfalls schon mal mit dem gegenseitigen Vertrauen. Die Übergabe ihres selbstgebackenen halben Pflaumenkuchens geht reibungslos über die Bühne. Trotzdem ist sie nicht überzeugt, ob das mit dem Teilen übers Internet auf Dauer so eine gute Idee ist.
Ich finde es ganz schön umständlich, ne? So mit Leuten Kontakt aufzunehmen und entweder du gibst sozusagen gleich deine Telefonnummer her, aber wenn du das nicht möchtest, dann gehen halt die E-Mails hin und her und du musst dich dann festlegen, zu einer bestimmten Zeit da zu sein. Also ich finde es jetzt irgendwie netter, einfach bei Nachbarn zu klingeln und zu sagen, ich habe Kuchen übrig oder so. Ja, das mache ich auch manchmal.
Bei Foodsharing will sie dennoch erstmal weitermachen und dem neuen Projekt so eine Chance geben.
Christoph Sterz mit weiteren Neuigkeiten aus der Welt des Teilens.